PH 88.4, das Radio der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen auf PH 88.4.
Das hast du aber schön gesagt.
Was laberst du?
Das ist äußerst fragwürdig.
Freisprecher auf PH 88.4.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Freisprechersendung hier auf PH 88.4. Heute mit einem Thema, das viele Sportfans aufhorchen lässt. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, euch durch die heutige Sendung zu führen. Bis vor einem Jahr schienen sie noch fast unzertrennlich. Größere Sportveranstaltungen wie Fußball, Handball oder Eishockeyspiele und die dazugehörigen Fans, die an der Seite mit großen Trommeln viel Enthusiasmus ihre Mannschaften laut unterstützten. Das hat sich jetzt aufgrund von Corona hoffentlich nur vorübergehend geändert. Wir hoffen alle, dass es demnächst so sein wird, wie es vor März 2020 gewesen war. Aber was macht das Phänomen Fangesang und Fansein eigentlich wirklich aus? Fangesang, so ein stereotypisches Gegröle, stimmt das überhaupt? Wie hat sich der Fangesang entwickelt und woher stammt er? All diese Fragen rund um das Thema Fangesang werden heute in dieser Freisprechersendung besprochen. Damit ich nicht alleine das Ganze machen werde, habe ich natürlich auch einen Experten dazu eingeladen. Ich begrüße hier den stellvertretenden Leiter des Instituts für Musik an der PH Freiburg, Professor Dr. Georg Brunner. Schönen guten Tag und vielen Dank, dass Sie da sind.
Hallo, guten Abend, gern.
Dann fangen wir doch gleich mal an. Gehen wir gleich in das Thema rein. Wie ist denn eigentlich so ein Fangesang beim Sport entstanden, rein historisch gesehen?
Das ist eine gute Frage, die man nicht so ganz einfach beantworten kann. Also im Grunde genommen geht man davon aus, dass sich so etwas wie Gesang und Sport schon in der Antike entwickelt hat. Also immer dann, wenn Menschen zusammengekommen sind, wenn Wettkämpfe eine Rolle gespielt haben und wenn eben dabei auch verschiedene Fangruppen sozusagen vorhanden waren, dann ist die Chance relativ groß, dass man sich irgendwie austauscht. Also austauscht natürlich durch Rufe, durch Pfeifen, aber eben auch durch Gesänge. Und in der Tat denkt man, dass dieses Spannungsverhältnis, dass man versucht, über eine Mitteilung der Fans einen Spielverlauf, einen Wettkampf zu beeinflussen, tatsächlich schon auf die Antike zurückgeht. Wie das dann tatsächlich beim Sport war, ja, so ganz, oder beim Fußball war, so ganz klar ist es meiner Meinung nach nicht.
Das ist eine wunderbare Überbrückung, nämlich schon quasi zu meiner nächsten Frage, wie es beim Fußball ist, denn es gibt ja diese berüchtigten Mythos, sage ich, oder diese Sage, dass eben der erste Fangesang bei einem Fußballspiel, als es ganz neblig war, in Liverpool in den 60er Jahren, also 1960er Jahren entstanden ist. Da gab es ja eben diese Geschichte, dass es eben so neblig war, dass man von der einen Tribüne das gegnerische Tor quasi nicht mehr sehen konnte. Und als dann auf einmal dieser Jubel zu hören war, entstand sozusagen der erste Fangesang, in dem die Fans, die nichts gesehen haben, haben angefangen zu rufen, who scored the goal, who scored the goal? Also wer hat das Tor denn jetzt letztendlich geschossen? Und darauf kam eben die Antwort, dass ein Spieler namens Hatley das Tor geschossen hat. Inwiefern haben Sie da zufällig was gefunden, ob es da wirklich auch Quellen gibt, wieso der erste Fangesang beim Fußball überhaupt da ist?
Habe keine Quellen gefunden, das ist eine gute Sache. Also, was ich auch gefunden habe, natürlich in Liverpool und dass You'll Never Walk Alone, dass das eine wichtige Rolle gespielt hat, dass da mal im Stadion wohl die Anlage ausgefallen ist und dann haben die Fans weitergesungen. Und ich denke mal auch, was eine Rolle spielt, zumindest wird es in verschiedenen Quellen genannt, dass man aus Südamerika eben auch Rhythmen übernommen hat, die dann eben auch in Stadion eingeflossen sind. Aber wie das genau war und wer zuerst da war und so weiter, ich glaube, wird man im Nachhinein gar nicht mehr so klären können.
Das sind quasi Sagen um Sagen und die sich teilweise auch widersprechen.
Oder? Vermutlich. Also was noch dazukommen muss, es muss eine Musik sein, die massenhaft verbreitet ist. Mhm. Das heißt also, dass viele das auch kennen, ja, dass man mitsingen kann. Und darüber werden wir mit Sicherheit auch nochmal sprechen, wenn es ganz konkret um die Fangesänge geht.
Genau. Und auch um You'll Never Walk Alone, dieses Lied, das eben berühmt-berüchtigt ist, was mit dem Fußball zu tun hat. Darüber werden wir auch noch sprechen. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen, Fangesang genauer zu betrachten?
Ja, ist eine berechtigte Frage. Der Ausgangspunkt war der, dass ich zunächst einmal, als ich noch an der Universität in Regensburg war, dort, das hat jetzt zunächst mit Fangesängen gar nichts zu tun, eigentlich ein Seminar gemacht habe zu Musik und Recht der Szene. Und daraus hat sich dann generiert, dass ich bei einer Tagung, einer Jahrestagung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien als Keynote-Speaker eingeladen worden bin. Und dort über den Kontakt ging es dann wieder weiter, dass man für ein Heft für den Deutschunterricht, nämlich Sprache und Gewalt hat es geheißen, jemanden gesucht hat, der sich eventuell in die Materie einarbeiten würde. Und über diesen Bezug bin ich dann sozusagen da in diese, ja, Gruppe kann man jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall auf das Thema gestoßen. Ja, und so bin ich ja letztendlich zu den Fangesängen gekommen, wobei es erstes Mal bei der ersten Auseinandersetzung tatsächlich darum ging, inwieweit Fangesänge und Gewalt zusammenwirken.
Und inwieweit hängen sie zusammen, also, wenn sie schon so eine schöne Vorlage liefern?
Naja, also was habe ich angeschaut? Also ich habe einfach Fangesänge angeschaut und zur damaligen Zeit, bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das heute noch existiert, aber im Internet findet man natürlich fast alles. Ich glaube, es ist eine Seite, fangesänge.de, und die war in sich schon unterteilt in Antigesänge und normale Gesänge. Mhm. Und dann bin ich einfach so vorgegangen, dass ich mir einfach diese Antigesänge angeschaut habe und dann versucht habe, diese Antigesänge zu analysieren, zu kategorisieren. Ja, das war sozusagen die erste Begegnung damit. Und ich habe natürlich auch dann mit Vereinen Kontakt aufgenommen, glaube ich, damals mit FC Bayern, mit dem Fanclub sozusagen, wo es auch um die Frage ging, also wie entstehen sozusagen solche Fangesänge und welche Rolle das spielt bei der Gewalt. Also ich habe natürlich vor allen Dingen die Texte mir angeschaut und versucht, die einfach mal zu kategorisieren. Also drei Kategorien sind es. Die eine ist fußballsprachliche Ausdrücke. Da geht es also darum, wenn man sagt, ihr seid Absteiger, ihr werdet die deutsche Meister. Dann indirekte Anfeindungen dazu gehören beispielsweise, ihr könnt nach Hause fahren, ohne Schiri habt ihr keine Chance, ohne Bayern war hier frische Luft oder keine Ahnung, also so in diese Richtung. Und die direkte Diffamierungen, also mit Kraftausdrücken wie Weihnachtsschweine, Arschlöcher, Mafia, Schweine, da steht ein Affe im Tor und so weiter. Ja, also das waren diese drei Kategorien, die ich versucht habe, da rauszugreifen.
Sie haben es ja schon gesagt, wie Sie dazu gekommen sind, Fangesänge genau zu erforschen. Und was beeindruckt Sie denn eigentlich an dem Fangesang an sich? Warum Sie gesagt haben, dann, da will ich auch, also dass auch wirklich dann die eigene Motivation dahinter war?
Also was sehr interessant ist bei den Fangesängen, ist, dass man auf der einen Seite ja eigentlich als Vertreter der Musikpädagogik, der Musikdidaktik über Jahrzehnte schon beklagt, dass eigentlich zu wenig gesungen wird. Dass aber hier ein Phänomen auftritt, dass Leute massenhaft singen. Ja? Und auch Leute, wo ich jetzt mal unterstellen würde, die würden vielleicht sonst nicht singen. Und was steckt dahinter? Was könnte denn da Motivation sein, dass man sich dazu hinreißen lässt, zu singen? Und das ist für mich also, fand ich, ganz wichtiger Impuls gewesen, so am Anfang, neben dem Auftrag sozusagen, dass ich dazu was mache. Und dann beschäftigt man sich natürlich immer mehr damit. Und da gab es natürlich schon Studien, muss man definitiv sagen, schon Ende der 90er Jahre, sehr umfangreiche Studie von Rainer Kopitz und Brinkmann, die eigentlich das Musikpsychologe in Hannover derzeit eben, oder Professur für Musikpsychologie, der sich sehr ausführlich mit Fangesängen beschäftigt hat. Und interessant ist ja auch, ich habe dann mal in Hannover Ende der 2000er Jahre auch einen Vortrag gehalten, wo Kopitz auch da war und der dann auch gesagt hat, das ist interessant, dass sie sich eigentlich relativ wenig verändert haben über die, na gut, das waren jetzt 10 Jahre, aber wahrscheinlich auch bis heute wird es so sein, dass bestimmte Dinge einfach gleich geblieben sind.
Herr Brunner, wie ist denn so ein typischer Fangesang überhaupt aufgebaut? Was für Merkmale oder Charakteristika hat er denn eigentlich?
Naja, vermutlich müssen wir jetzt doch darauf zu sprechen kommen, dass es unterschiedliche gibt. Ja, also was man unter Fangesängen versteht. Also es gab bereits relativ früh, bin mir ganz sicher, glaube ich, 90 Jahre spätestens, ein Kategoriensystem ist da entwickelt worden in einer Abschlussarbeit von einem gewissen Herrn Höfer. Und der hat verschiedene Levels sozusagen unterschieden. Also am untersten Level, also wie eine Pyramide im Grunde genommen, ja, oder Dreieck. Mhm. Also ganz unten wären die Primärreaktionen. Also was könnte es sein? Ich schreie, pfeife, rufe irgendwas. Dann das Zweite, was er sagt, ist rhythmisches Klatschen. Dann das Dritte, und das ist das, was ich eigentlich so eher als Fangesänge bezeichnen würde, sind diese Kurzgesänge. Und kommen wir gleich darauf zu sprechen, also wie zum Beispiel zieht den Bayern die Lederhosen aus. Das ist ja nur kurzer Abschnitt letztendlich.
Ist quasi eine Phrase und wird halt ständig wiederholt.
Richtig. So, und dann gibt es eben noch die Lieder. Also wo ganze Gesänge letztendlich gesungen werden. Und vielleicht kommen wir ja noch einmal darauf zu sprechen, dass das ja durchaus unterschiedlich bei verschiedenen Stadien des Spiels eingesetzt wird. Also wann was zu hören ist. Da gab es auch Untersuchungen dazu, aber das können wir uns vielleicht dann auch mal anschauen. Also jetzt zu Ihrer Frage, was macht jetzt so ein Fangesang aus? Naja, vorhin hatten wir ja schon drüber gesprochen, bei der Entstehung der Fangesänge, dass es irgendwas massenhaft verbreitete Musik sein muss. Und dann könnte man natürlich drüber nachdenken, wann ist etwas massenhaft verbreitet, was muss eine Musik erfüllen? Es muss was Tonales sein auf jeden Fall. Es muss irgendetwas sein, was leicht nachzusingen ist. Also man ist was nachzusingen, das können wir jetzt auch wieder definieren. Es muss irgendwas sein, was Tonschritte enthält, also Tonleiterausschnitte, Dreiklänge. Ja. Aber normalerweise in gewissen singbaren Rahmen, also muss singbar sein, mit anderen Worten. Das Zweite ist, was sicherlich auch eine Rolle spielt, dass es markante rhythmische Struktur hat. Und die dritte Komponente, die ist der Text. Aber der Text, der ist ja ganz interessant. Also man komponiert ja keine Fangesänge, sondern man nimmt eigentlich Gesänge, die schon da sind, oder Lieder, ganz egal, oder Rhythmen, und untersetzt die mit einem neuen Text. Und daher ist es auch erklärbar, dass oftmals eine und dieselbe Melodie von verschiedenen Vereinen genutzt wird und dann wird zum Beispiel nur der Vereinsname ausgetauscht, aber die Melodie ist gleich, also da kann man ganze Liste aufzählen letztendlich. Das mit dem Text und mit bereits existierenden Melodien, das ist etwas, was relativ alt ist. Also in der Musikgeschichte gibt es das, vielleicht das markanteste Beispiel ist der Eingangschor zum Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, wo er einfach eine weltliche Kantate genommen hat und einen anderen Text unterlegt hat. Ja, wenn Sie so wollen, eine Art von Musikrecycling. Und deshalb gibt es eben auch eine Vielzahl von verschiedenen Melodien, was er eigentlich, also bei den Fangesängen jetzt, was er eher interessant ist, dass man in der Regel nicht auf ganz aktuelle Hits zurückgreift. Also es geht jetzt hier um die Kurzgesänge vor allen Dingen. Ja. Sondern irgendetwas, was schon länger zurück ist. Und das kann alles Mögliche sein. Ja, also wir haben vorhin schon ein paar Beispiele genannt. Das waren aus den 60er, 70er, 80er Jahre Stücke, aber normalerweise jetzt nicht ganz was Aktuelles. Das hängt natürlich auch damit zusammen, weil ich muss ein Liedgut sozusagen finden, das viele kennen und viele mitsingen können. Und da tue ich mich natürlich mit etwas leichter, was älter ist oder aus der Evergreen, also so als Stichwort. So
typisch Evergreen.
Ja, was man jetzt mal sagt, was auch immer das sein mag. Ja, also da kann man auch drüber streiten, was ist Evergreen und welche Merkmale muss der haben.
Und was macht ihn dann überhaupt so stadiontauglich, dass man sagt, den kann man in dem Stadion oder in einer Arena, Spielstätte überhaupt bringen, dass er da auch wirklich gut rüberkommt?
Naja, also ich muss natürlich viele Leute mitnehmen und man wird sich ja bei der Auswahl, also wenn ich jetzt nochmal die Situation beschreibe, im Auto fahre ich dorthin, dann hört man was und sagt, das könnte geeignet sein. Und unter der Prämisse, dass ich überlege, was geeignet sein kann, habe ich ja sozusagen eine innere Repräsentation von dem, was ich schon kenne. Und sage, das ist wie das, könnte gelingen. Ja, also, und dann sind wir wieder bei den Merkmalen von vorhin. Es muss leicht singbar sein, es muss rhythmische Komponente mit Sicherheit eine Rolle spielen und dass man hofft, dass möglichst viele da mitgrölen können.
Haben Sie eigentlich einen Lieblingsfangesang und welcher wäre es? Und vor allem auch warum dann?
Ja, also die Frage kommt da fast immer.
Ja, natürlich, die muss sein.
Und ich habe mir gefällt einer ganz gut, nämlich zieht den Bayern die Lederhosen aus. Also ich komme aus Bayern, bin aber kein Bayern-Fan. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals einer war, sondern eher tatsächlich jetzt Freiburg-Fan. Und ich fand das ganz interessant und gerade aus Bayern denke ich mir, darf ich das erst recht dann sagen, dass das mein Favorit ist. Also ein Song, der auf Yellow Submarine von den Beatles gesungen wird. Ja, und ich fand den immer ganz interessant, gerade dieses Kolorit mit der Lederhose.
Übrigens ist dieser Fangesang entstanden oder erfunden worden, zumindest textlich, von dem ehemaligen Stadionsprecher vom 1. FC Kaiserslautern, Udo Scholz. Der ist letztes Jahr leider verstorben und war bis kurz vor seinem Tod noch als Stadionsprecher bei dem Eishockeyverein der Adler Mannheim tätig. Sie haben es quasi ja schon gesagt, es gibt eben diese Hassgesänge oder eben die eher gegen die gegnerische Mannschaft oder gegen einzelne Spieler sind und dann eben die Gesänge, die eher das Team unterstützen soll oder auch einzelne Spieler anpreist. Warum gibt es überhaupt dieses Phänomen des Verspotten des Gegners, das lächerlich machen? Was erhoffen sich die Fans davon? Oder ja. Was ist das Ziel?
Ja, okay, also das ist ja so eine grundsätzliche Frage letztendlich. Also die gerade beim Thema Fangesänge immer wieder gestellt worden ist, also wie effektiv ist das? Also was dahinter steckt, ist eigentlich ziemlich eindeutig, man möchte den Spielverlauf beeinflussen. Was man aber im Prinzip nicht empirisch nachweisen kann, ob das gelingt. Ja, also ich kann ja kein experimentelles Setting machen sozusagen, also mit der Blindstudie sozusagen, also einmal mit Zuschauer und einmal ohne, weil die Spiele sind einmalig. Also das funktioniert nicht. Das heißt also, mir bleibt eigentlich bloß die Möglichkeit, dass man davon ausgeht, dass man vielleicht das beeinflussen kann, aber direkt nachprüfen kann man es nicht. Aber das ist schon der Hintergrund. Ich möchte sowohl die eigene Mannschaft natürlich unterstützen, dass sie gewinnt und die andere, die gegnerische Mannschaft entsprechend demoralisieren im Grunde genommen.
Und das entsteht eben logischerweise hauptsächlich durch Text und nicht wirklich durch jetzt Rhythmik oder Musik.
Naja, also die Frage ist ja immer, was verstehen wir jetzt unter dem Fangesang? Mhm. Und ist es wirklich nur ein Lied, das gesungen wird? Oder gibt es da verschiedene Abstufungen? Und sie
da kommen wir auf jeden Fall gleich zu sprechen. Ja.
Genau, das heißt, und da spielt natürlich der Rhythmus schon eine Rolle. Mhm.
So, jetzt brauchen wir aber auch, glaube ich, erstmal eine Art Verdauungspause von dem ganzen Input, den wir bekommen haben. Und da braucht man natürlich Musik. Was für passende Musik gibt es denn bezüglich Sportevents und Fans? Da fallen einem doch ziemlich viele Lieder ein und es ist schwer, sich auf nur wenige zu konzentrieren. Eins, das fällt aber trotzdem einem ziemlich schnell ein, zumindest mir ging es so. Dieses Lied ist aufgrund der einfachen Melodie im Refrain auch immer leicht mitzusingen, man hört es immer wieder, ob jetzt beim Dart, beim Fußball, beim Handball, beim Eishockey, wo auch immer, man hört es. Jetzt kommt Seven Nation Army, aber nicht die Originalversion, sondern die funkige von Ben Lankle Soul, hier beim Freisprecher auf PH 88,4.
PH 88,4.
Wir sind beim Freisprecher hier auf PH 88,4. Heute zum Thema Fangesang. Hier im Studio ist bei mir Professor Dr. Georg Brunner. Herr Brunner, wir hatten es ja schon zur Kategorisierung Fangesang, aber ein weiteres Merkmal, das mir aufgefallen ist, ist ja, dass Fangesang identitätsstiftend ist. Woran liegt das und inwiefern kann man das als sowohl Außenstehender als auch Beteiligter spüren?
Na ja, gut, also wir haben ja gerade darüber gesprochen gehabt, dass also viele mitsingen. Ja, also normalerweise stehen ja die Fangruppen zusammen. Und das heißt also, da sind wir bei dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, mit dem Phänomen der Masse. Also ich es ist gemeinschaftsbildend. Ja? Die stehen ja alle für denselben Verein. Mhm. Ja? Und die singen gemeinsam was. Und Musik ist da ein Kit sozusagen, ein Bindeglied, sowohl zu der eigenen Mannschaft sozusagen, wo man versucht, die zu beeinflussen, aber natürlich auch die Leute untereinander. Ja, und Lieder, die gleichen Gesänge, die gehören auch dazu letztendlich. Also genauso wie, es gibt ja eine Unmenge an Jugendkulturen. Ja, und bei den Jugendkulturen, da spielt die Sprache, die Kleidung eine Rolle, Mimik, Gestik vermutlich auch, vielleicht sogar, was man liest, also welche Zeitschrift, welche Fanzine man liest, aber auch vor allen Dingen, welche Musik man hört. Und genauso ist es hier auch, dass die Musik identitätsstiftend ist, weil man das gleiche Repertoire singt mit gleichen Zielen.
Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, dass es oft eben diese bekannten Melodien, diese Evergreens sind, die eben verwendet werden und ein neuer Text darüber ausgedacht wird. Gibt es so Musikrichtungen, die bevorzugt werden, oder was für Musikrichtungen findet man denn überhaupt in diesen Fangesängen?
Also ich habe mal versucht, ein paar mehr da rauszuschreiben. Ich könnte natürlich sagen, es kommt aus dem Pop-Rock-Bereich, mit Sicherheit. Schlager, Volksmusik, aber auch Weihnachtslieder. Aus der Klassik wird man da auch was finden, aber was, wenn wir mal Beispiele nehmen, also vorhin haben wir schon gehabt, Yellow Submarine beispielsweise von den Beatles, oder Oh My Darling, Clementine beispielsweise, Michael Rowe, The Bowdashore gibt es natürlich auch, dann, was habe ich noch, Bonnie Tyler, 78, It's a Heartache beispielsweise.
Naja, stimmt. Ja.
Oder Guantanamera, ganz viele, also die ganze Liste, Guantanamera, kommt aus Südamerika, nie deutscher Meister, ich werde nie deutscher Meister, das wäre Dortmund gewesen, nie erste Liga, ja, wir sind nie erste Liga, nie, scheiß Bayern München, wir singen scheiß Bayern München und so weiter, Auswechselspieler, ihr seid nur Auswechselspieler, HSV, ja, okay.
Also die sind interessanterweise echt, fast negativ nur konnotiert.
Das ist auch aus meiner Negativliste raus.
Ah, okay. Okay. Aber mir ist auch nur zum Beispiel jetzt hässlicher Torwart, du bist ein hässlicher Torwart, das ist ja auch, jetzt wird auch ab und zu mal gesungen. Mhm. Eben auch auf die Melodie zu Guantanamera. Also es ist wirklich eine komplette Bandbreite da, was die Musikgenres und...
Also das, was ich noch ganz interessant fand, war also, was ich jetzt noch nicht genannt habe, also zum Beispiel auch diesen Pippi Langstrumpf-Song, also der kommt vor, oder Flipper, die Melodie vom Flipper, also von der Fernsehsendung
beispielsweise. Wir lieben Flipper.
Genau, richtig. Also das fand ich eigentlich ganz interessant. Ja, und da sind jetzt ein paar auch südamerikanische oder Sachen. Ja, da ist mir auch wieder aufgefallen, ja, okay, schaut jetzt relativ danach aus, dass es aktuell ist, aber die sind alle gar nicht so aktuell. Es war alles 80er Jahre, eher, dass es irgendwann nochmal gecovert worden ist. Ja, und dann ein Revival erlebt hat und dann kommt es eventuell wieder so in die Stadien mit rein. Also das fand ich relativ spannend. Und jetzt nochmal anknüpfen an diese Pyramide, und an höchster Stelle sind sozusagen die Lieder, also wirklich Lieder. Mhm. Und die sind dann oftmals schon so, dass sie komponiert worden sind oder auch für einen Verein, ja, dass er sagt, okay, für meinen Verein, das ist unser Vereinslied. Also wirklich
als Lied. Also Vereinshymnen dann.
Ja. Genau, Vereinshymnen, genau, so könnte man sagen. Ja, und aber die passen natürlich auch nicht immer. Also wenn man so einen Verlauf eines Spiels sich anschaut, dann ist es ja auch so, also ist ja auch schnell das Spiel. Das heißt, ich muss ja schnell reagieren und da kann ich nicht ein ganzes Lied singen. Also wenn jetzt die gerade im Sturm oder angreifen, ja, dann brauche ich irgendwas Kurzes. Ja, das können jetzt Rufe sein oder diese Kurzgesänge oder Rhythmen, die eignen sich ganz gut. Interessant ist, wann kommen Lieder? Also Lieder kommen zum Beispiel dann zum Einsatz, wenn man das Gefühl hat, ja, meine Mannschaft, die... Also jetzt ist überstanden. Mhm. Ja, also man hat praktisch schon, man führt 3-0, ich sage es mal irgendetwas. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man verliert, ja gar nicht mehr so groß. Das heißt, ich muss gar nicht mehr vielleicht so unmittelbar in das Geschehen eingreifen, vermeintlich eingreifen.
Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet bezüglich der Komplexität der Melodie und so weiter. Was ist da wahr daran, dass so ein typischer Fangesang leicht und unkompliziert ist?
Also ich würde schon sagen, dass man davon ausgehen kann, dass es so ist. Und die Beispiele, wenn man sich die anschaut, dann sind die natürlich auch relativ einfach. Eher ist dann auch interessant, nochmal die Frage, die haben wir noch gar nicht beantwortet oder noch nicht drüber gesprochen gehabt, warum die Leute überhaupt singen. Mhm. Ja, also warum funktioniert das eigentlich? Und da gibt es ja Erklärmuster. Und Ernst Klusen, der hat sich in den 1970er Jahren schon relativ stark überhaupt, der hat es mit Gesang auseinandergesetzt, aber wohl auch mit solchen Massengesängen. Und hat so drei Dinge festgestellt, so die im Menschsein sozusagen liegen. Nämlich er sagt, ein nicht alltägliches Getränk, eine nicht alltägliche Kleidung und eine nicht alltägliche Bewegung. Und wenn man das transferiert auf den Fußball, dann spielt der Alkohol eine Rolle in der Regel. Ich verkleide mich im weitesten Sinne, auch wenn ich einen Schal nehme oder irgendwas, ein Trikot beispielsweise.
Es ist nicht alltäglich.
Es ist nicht alltäglich, das ziehe ich nicht an, wenn ich in die Arbeit gehe. Und Bewegung natürlich auch im Stadion. Ja, das Rufe, keine Ahnung, also dass man sich bewegt. Ganz unterschiedlich. Also das spielt eine große Rolle. Und was aber noch dazu kommt, meiner Meinung nach, ist, was man als Phänomen der Masse bezeichnen kann. Ja, das heißt also, mein Nebenmann singt, ich kenne den gar nicht. Also könnte sein, dass ich ihn nicht kenne. Ich weiß nicht, woher er kommt, was für einen Beruf er hat. Das heißt also, dass auch also die Herkunft oder der Beruf überhaupt keine Rolle spielt. Ja, ich sage jetzt mal, ein einfacher Arbeiter neben einem Professor, nehmen wir mal das als Beispiel. Ja, aber ich weiß das ja gar nicht. Mhm. Ja, die singen und ich kann mich auch verstecken dadurch, weil der andere singt. Ja, und ich habe auch gar nicht den Anspruch, ich muss auch nicht schön singen. Ja, sondern ich muss einfach singen. Ja, ich gehe also in der Masse sozusagen auf. Und das, glaube ich, spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass also dieser Mitnahmeeffekt sozusagen dazu animiert, ja, ich fall eh nicht auf, es ist ja nicht so wie, tja, ich muss für Prüfung vorsingen, das sind andere Kriterien, logischerweise. Ja, aber, und das fand ich eigentlich total interessant, ich hatte ja vorhin schon diese erste Studie von Rainer Kupitz erwähnt, der hat etwas entdeckt, was mich total fasziniert hat, und zwar, dass sozusagen die Masse sowas wie ein absolutes Gehör hat. Das heißt, ein und dasselbe Fangesang wird relativ in der gleichen Tonhöhe angestimmt, in verschiedenen Stadien und so weiter. Also dieser Massenphänomen offensichtlich. Ja, das muss eine bestimmte Stimmlage sein, also so könnte ich mir das erklären, die halt irgendwie passt, ja, wo ich mitsingen kann, wo viele mitsingen können, und das wird sich halt einnivellieren. Man wird auch feststellen, eventuell, wenn man zu hoch gestartet ist und das Lied aber einen relativ hohen Range oder Tonumfang hat, dann ist man, beim nächsten Mal muss ich vielleicht tiefer anfangen. Ja, und dass sich sowas dann auch einschleift in so ein kollektives Gedächtnis und in dem Fall absolutes Gedächtnis oder Tonhöhengedächtnis sozusagen. Das fand ich total spannend.
Also es liegt wirklich mehr dahinter zwischen dem normalen stereotypischen Gegröle, sondern es ist wirklich ein, wie Sie schon gesagt haben, dieses Massenphänomen dahinter.
Ja, ja.
Wie kommt es, dass eben die eher sonst gesangsscheue Menschen oder vor allem halt in dem Fall wirklich Männer im Stadion lauthals mitsingen und wirklich die ganze Masse da dahinter steht und wirklich Lieder fast nonstop singt?
Das Phänomen der Masse, das habe ich schon zwar genannt gehabt, aber da gibt es noch mehrere Aspekte. Nämlich, dass man natürlich alle man hat ein bestimmtes Ziel, ja, also das Ziel der Masse. Also das Ziel kann jetzt sein, dass die gewinnen natürlich, dass man Spaß hat. Es kann aber auch sein, das Ziel, wir trinken alle gemeinsam. Ja, also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann, was bei der Masse und bei der Fankurve oder im Stadion sowieso eine Rolle spielt, die Dichte. Also man steht eng beieinander. Ja, also klein neben mir ist derjenige, der auch singt. Ja, mhm. Beispielsweise. Dann habe ich auf der anderen Seite eine gewisse Gleichheit, die haben wir schon angesprochen, also die Gleichheit, also von gleichen Zielen, und ich merke also nicht den Unterschied der verschiedenen Individuen, aber gleichzeitig entsteht natürlich dadurch auch ein gewisser Uniformitätsdruck. Mhm. Ja, wenn wir das Gleiche machen, was der Sinn, das muss ich erst mit singen, oder ich kann nicht was anderes singen. Ich kann schon, aber wird nicht recht viel bringen letztendlich. Ja, also dass ich mich dagegen sträube. Ja, und natürlich, was wir auch schon genannt haben, ist das die Sache mit dem Rhythmus. Ja, also das körperliche Embodiment spielt eine große Rolle. Ja, und die Möglichkeit, dass man sich abreagiert, also die Entladung. Also das haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Das ist eine Ventilfunktion. Mhm. Also ich gehe ins Stadion und lasse auch Aggressionen los, die eventuell ja mit dem Spiel nicht unbedingt was zu tun haben müssen.
Also man könnte sagen, dass man in dem Fall der Fan in die Arena, nenne ich es jetzt mal, geht und einfach jemand anderes sein kann und wie Sie schon gesagt haben, mit diesem Ventil dann wirklich, sei es halt auch nur durch Gesang und Klatschen, dann einfach mal den ganzen Druck abladen kann.
Genau, also das hat mir vorhin als ich über Ernst Klusen gesprochen habe, natürlich, ich gehe in eine Rolle, in eine andere Rolle. Ich kann mich verstecken, aber auch ich gehe unter in der Masse. Ja, aber ohne mich funktioniert es auch nicht. Also ich gehe auf, ich habe natürlich eine Funktion in dieser Masse. Also das, glaube ich, ist schon ein ganz wichtiger Aspekt nochmal.
Und was unterscheidet denn so ein, nennen wir es mal, normalen Gesang, normales Lied von einem Fußball oder von einem generellen Sport-Fangesang?
Naja, also diese Kurzgesänge, die sind nur Ausschnitte. Also man nimmt Refrain beispielsweise oder Teile vom Refrain. Oftmals gibt es ja Verbindung von Singen und Klatschen, also diesen bekannten Soccer-Rhythmus, den wir alle kennen. Ja, bam, 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 beispielsweise. Ja? Oder ich nehme aus dem Song einen Rhythmus raus und kombiniere den damit. Ja, und Lieder sind halt mit Strophe und Refrain.
Die sind halt auch dann quasi vielseitiger und länger.
Ja, genau, vielseitiger und länger, also was halt so ein Lied ausmacht. Ja, vielleicht auch mehrere Strophen, keine Ahnung, könnte auch eine Rolle spielen dabei.
Wir haben jetzt die ganze Zeit von Fangesang und von Fußballliedern geredet. Was würden Sie sich jetzt wünschen, was gespielt wird? Was fällt Ihnen so spontan für ein Lied ein, das denken, das muss jetzt in diese Sendung rein?
Ein Song, We Are The Champions, und das würde ich mir gerne wünschen.
Queen, We Are The Champions, auch ein absoluter Klassiker, genau. Der immer wieder dann bei Siegerehrungen vor allem gespielt
Richtig,
wird.
Richtig, so, und da ist aber auch das Problem, dass eigentlich nur der Refrain funktioniert.
Ja, dann hören wir doch rein in den Evergreen schlechthin bei Siegerehrung. Hier ist PH 88,4 mit We Are The Champions von Queen. Und schon sind wir wieder zurück beim Freisprecher hier auf PH 88,4 rund um das Thema Gesang. Also nicht irgendeinen, sondern den Fangesang. Im letzten Abschnitt der Sendung erklärt uns unser Studiogast Herr Brunner, inwiefern Fananfeuerung und insbesondere der Fangesang den Spielverlauf beeinflussen kann und was es denn mit dem Lied You'll Never Walk Alone im Fußball zu tun hat. Also steigen wir doch gleich wieder in das Thema ein. Wir hatten es am Anfang schon ein bisschen über die Ziele und Gründe des Fangesangs, dass man versucht eben das zu beeinflussen. Inwiefern das jetzt wirklich den Spieler oder den Spielverlauf beeinflusst, ist nicht bestätigt worden bis jetzt, wie Sie gesagt haben. Aber kann es trotzdem irgendwie einen Beweis geben, dass es die Spieler oder die Beteiligten auch wirklich mehr putschen kann, als wenn nichts da wäre?
Also da kann ich nur Hypothese aufstellen. Mhm. Also ich gehe davon aus, da müssten wir jetzt die Spieler eigentlich selber fragen. Also wie wirkt das auf sie, wenn sie jetzt in einem Stadion spielen? Ja, da haben wir immer zwei, die eigene Mannschaft und die gegnerische, ja klar. Und also wie wirkt das, oder wenn man ein Heimspiel hat, wird es anders sein als beim Auswärtsspiel und so weiter. Wir haben jetzt Corona-bedingt ja keine Fangesänge.
Es wäre quasi jetzt die perfekte Zeit, das zu erforschen, genau. Quasi, dass man einen Gegenvergleich hatte.
Ja, nicht wirklich, weil also die Spiele finden ja trotzdem statt und es gibt Gewinner und Verlierer. Mhm. Ja, oder Unentschieden, ja, gibt es natürlich auch noch. Also Spiele gehen ja genauso vonstatten letztendlich. Und wie gesagt, die Konstruktion mit einer Vergleichsgruppe, ein und dasselbe Spiel geht ja nicht. Ja, wird nicht funktionieren. Deshalb wird die Frage uns immer hypothetisch verfolgen letztendlich. Also inwieweit kann man jetzt tatsächlich Einfluss nehmen durch die Fangesänge. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass wir vermissen ja auch die Zuschauer im Fußballstadion und die Spieler mit Sicherheit ja auch, oder weiß man ja auch. dass das natürlich eine gewisse Rolle spielt. Ob ich dann immer gleich eine bessere Leistung hinbekomme, ist eine andere Frage. Ja, weil es gibt da immer einen, der eigentlich das nicht will, nämlich der Gegner.
Wir hatten es anfangs der Sendung schon von der Hymne schlechthin, You'll Never Walk Alone. Wie ist das überhaupt entstanden, dass dieses Lied als Fußballhymne geworden ist? Also war es schon immer eine Fußballhymne oder woher kommt das Lied eigentlich?
Also es ist insofern ein ganz interessanter Song oder Fangesang oder Hymne, oder je nachdem, wie man will, weil es aus einem Genre kommt, das wir jetzt gar nicht, zumindest vorher noch nicht erwähnt haben, nämlich aus dem Musical. Aus dem Musical Carousel von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein, 1945 bereits entstanden. Aber dann gab es Gary and the Pacemakers 1963, die das dann wohl aufgegriffen haben.
Eine Liverpooler Band.
Eine Liverpooler Band, und dann ist es eben zu dieser Situation gekommen, dass das also da gesungen worden ist. Ja, und dann gab es sozusagen eine Art Revival 1996, dass eine Band, die heißen Pure Harmony, glaube ich, oder so ähnlich, die das aufgegriffen hat und sozusagen eine Coverversion gestartet hat, und dann hat dieses Lied einen Siegeszug angetreten in deutschen Stadien. Genau, also da gibt es ja bestimmt noch mehr Beispiele. Sweet Caroline beispielsweise, also wo gehört das hin? Oder was habe ich da noch gefunden? Alle, 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 das ist aus Italien, irgendwie ist das gekommen. Also wahrscheinlich wird man dann mehrmals auf dieses Phänomen stoßen, dass ein und dasselbe Gesang von verschiedenen, also wie bei den Kurzgesängen eben auch bei diesen Hymnen wohl eine Rolle spielt. Dass das von verschiedenen Vereinen als Lied oder als ihre Hymne adaptiert worden ist.
Aber es heißt ja nicht nur, dass sie sich immer deswegen konkurrieren. Es gibt ja auch dann schöne Szenen, wie zusammen diese Melodie gesungen
wird. Genau, das richtig. Das ja also das ist vielleicht mal ein ganz anderer Aspekt. Und man sagt, okay, also auf der einen Seite treten wir gegeneinander an, aber das gemeinsame Verbindende ist der Sport oder Fußball per se.
Und zu guter Letzt die Frage, was glauben Sie, wie wäre denn der Sport, wie würde er aussehen, wenn es jetzt trotz Zuschauer kein Fangesang geben würde?
Das ist doch ziemlich öd, denke ich mal. Ja, so wie jetzt auch. Jetzt ist auch öd, denke ich. Ja, und es fehlt halt ganz, ganz viel. Also man wird das schon vermissen. Gut, das ist natürlich immer eine schwierige Frage, weil wir wissen ja nicht, wir haben es zumindest nicht erlebt. Offensichtlich gab es natürlich auch Fußball vor diesen Fangesängen, wenn man davon ausgeht, dass das in den 60er Jahren erst so sich etabliert hat. Aber da habe ich auch schon gelesen, dass die Meinung von Leuten, die das eben miterlebt war, schon eher das gesagt haben, das ist schon relativ öd. Ja, dann hat man nur die Rufe, diese Primärreaktionen, aber gar nicht mehr so was heute so ein Spiel durchaus ja ganz lebendig macht.
Dann mit diesem schönen Schlusswort sind wir jetzt auch wirklich am Ende der Freisprechersendung zum Thema Fangesang. Herr Brunner, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass Sie dafür bereit waren.
Ja, gerne.
Und falls euch diese Sendung gefallen hat, ihr irgendwelche Kommentare hinterlassen wollt oder ihr uns einfach nur in irgendeiner Art und Weise folgen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Und zwar findet ihr uns auf Facebook unter PH Radio, auf Instagram unter Radio PH88.4 oder ihr könnt natürlich auch ganz klassisch unsere Webseite ph-freiburg.de/ph-radio besuchen. Macht's gut!